Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Liebe Gemeinde, das sind Worte aus dem Psalm 32 und sind der Wochenspruch für diesen 10. Sonntag in der Trinitatiszeit, quasi mittendrin jetzt. Der 10. Sonntag in der Trinitatiszeit ist auch so ein besonderer Sonntag in diesen Sommerzeiten immer. Das ist auch der Sonntag, den man Israel-Sonntag nennt. Ein Sonntag, in dem immer gerne gedacht wird an die Verbindung zwischen Christen und dem jüdischen Volk. Aber auch der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Ich stelle mich mal kurz vor, auch wenn ich hier mal so, das ist eine Lesebrille, also nicht wundern, wenn ich sie so anschaue, dann sehe ich euch scharf. So sehe ich euch nämlich nicht. Ich sehe viele bekannte Gesichter aus nah und fern, aber ich war schon eine ganze Weile nicht mehr hier in Nierstein, auch wenn hier mal für mich alles angefangen hat, in der Lektorenausbildung bei Herrn Grebsch. Ich bin Jörg Wiehe, ich bin 55 Jahre alt, Polizeibeamter und komme heute Morgen aus Mommenheim hierher zu Ihnen. War ein bisschen überrascht, ein bisschen Improvisation wird heute auch dazu gehören. Mir hat nämlich keiner gesagt, dass wir Abendmahl feiern wollen. Nichtsdestotrotz kriegen wir hin. Ja, und ich freue mich mal wieder hier in der Martinskirche zu sein, wo alles für mich angefangen hat. Und freue mich auch, diesen Gottesdienst mit Ihnen dann halten zu dürfen und gestalten zu dürfen. Ich möchte dann mit Ihnen das erste Lied singen. Lieder sind für mich gesungene Gebete. Also lassen Sie uns mit viel Melodie zusammen ein Gebet singen. Und zwar das Lied 295 im Gesangbuch. Wohl denen, die da wandeln. Strophen 1 bis 4. all unsere Gottesdienste und Andachten feiern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Jetzt aber wollen wir mal richtig beten, und zwar das Eingangsgebet, den Psalm. Und zwar im Psalm 121, die Nummer 749 im Gesangbuch. Und ich bitte Sie, euch als Gemeinde, die eingerückten Stellen des Psalmgebets zu übernehmen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Kommt, lasst unseren Herrn anbeten.
Herr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Gott, du stehst ewig mit deiner Treue zu Israel. Was sollen wir dir dazu sagen? Was sollen wir beten, wenn wir in Richtung Jerusalem blicken? Diese eine Stadt, die so viel Leiden sieht. Was sollen wir eigentlich beten, wenn wir auf uns selbst blicken? Christinnen, Christen, überall, zu allen Zeiten, die so viel Leid verursacht haben. Und was sollen wir eigentlich beten, wenn wir auf unser Land blicken? Dieses schöne Land, in dem es immer noch Feindschaft gegen Menschen mit einem jüdischen Glauben gibt. Deshalb rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich.
Erbarme dich.
Apostel Paulus spricht zu uns: Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. So schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief. Lob singet Gott, erhebt seinen heiligen Namen, Ehre sei Gott in der Höhe.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried dem Menschen wohlgefallen. Ein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade.
Wir wollen gemeinsam beten. Gott, ach, sprich doch bitte mit uns. Uns fehlen jedenfalls meistens die Worte. Denn es gibt Dinge, die lasten auf uns. Verfolgung von Jüdinnen und Juden, Verachtung, Verurteilung. Ach Gott, seufze doch in und mit uns. Und gib uns die Kraft, die aus der Erinnerung kommt, damit wir uns merken können, wir sind doch Geschwister, Juden und Christen. Und deshalb sollen wir ein Segen sein für ein gelungenes Miteinander in dieser Welt. Und Gott, dafür brauchen wir deine Hilfe. Du liebst uns alle so, wie wir sind. Du versöhnst über alle Zeiten, über Generationen und über den Hass hinweg. Und du segnest uns gleich, welchen Glaubens wir sind, heute und immer. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, jetzt muss ich nochmal fragen, hier wurde zur Lesung aufgestanden, war das richtig? Dann bitte ich alle zur Lesung und zum Glaubensbekenntnis, die gut stehen können, sich zu erheben. Das heutige Evangelium steht bei Markus im 12. Kapitel und ich lese aus der Hoffnung für alle die Verse 28 bis 34. Ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und fragte ihn: Welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Jesus antwortete: Dies ist das wichtigste Gebot. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn vom ganzen Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Daraufhin meinte der Schriftgelehrte: Richtig, Lehrer, das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen außer ihn. Ihn zu lieben vom ganzen Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist viel mehr wert als all die Brandopfer und übrigen Opfer, die wir ihm bringen. Jesus sah, wie weise der Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm: Du bist nicht weit von Gottes Reich entfernt. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Selig, die Gottes Wort hören und im Herzen bewahren. Halleluja. Gesamten Christenheit wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie doch bitte wieder Platz. Ich möchte das nächste Lied mit Ihnen gemeinsam singen, das Lied 430 im Gesangbuch. Gib Frieden, Herr, gib Frieden. Die Strophen 1 bis 4. Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext steht auch im Römerbrief, so wie vorhin unsere Verkündung, aber da im 11. Kapitel. Und ich lese erneut aus der Hoffnung für alle, weil das ist irgendwie meine Lieblingsausgabe, wenn es um Bibeln geht. Damit ihr das nicht falsch versteht und auf Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe. Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben. Indem sie die rettende Botschaft ablehnen, sind viele Juden zu Feinden Gottes geworden. Aber gerade dadurch wurde für euch der Weg zu Christus frei. Doch Gott hält seine Zusage, und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemanden auserwählt hat. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden Christus ablehnten, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott durch Christus mit jedem Menschen barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle Menschen ihren Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Ja, liebe Gemeinde, manchmal, da ist das nämlich wie im wirklichen Leben. In meinem Bekanntenkreis, da gibt es ein Paar. Naja, ist eigentlich ein Kollege. Schlimm gebeutelt nach einem Unfall, sie können keine Kinder bekommen. Ihr ist das wichtig, ihm auch. Und ihnen war immer klar, sie wollen gern ihre Liebe mit einem Kind teilen. Und so haben sie sich vor vielen Jahren dazu entschlossen, ein Kind zu adoptieren. War dann die Frage, in einem deutschen Kinderheim, vielleicht im Ausland, egal. Sie haben sich für eine Adoption entschieden und dann kam irgendwann der große Tag. Sie fuhren in das Waisenhaus, das Kinderheim, das ihnen das Amt angegeben hatte. Sie erlebten dort verschiedene Kinder und nach einigen Besuchen waren sie sich einig, ein kleines Mädchen sollte es sein. Und fortan lebten sie dann als Familie. Ich weiß noch am Anfang, wie die Kleine wirklich verschreckt war. Ich glaube, für die war die Umstellung nicht so leicht. Im Kinderheim ist man ein Kind unter vielen. Und jetzt plötzlich, da wird man viel mehr beachtet. Man kann nicht mehr in der Menge verschwinden. Plötzlich wird man mit Zuneigung überschüttet. Klar haben immer wieder ihre neuen Eltern zu ihr gesagt, du bist unser Ein und Alles. Und sie hat das auch zu spüren bekommen, sowohl vom Vater wie auch von der Mutter. Da war richtig Liebe zu spüren. Und wie eine Pflanze nach langem Regen sich wieder der Sonne entgegenstreckt, ich glaube, so hat das Mädchen auch die Zuneigung genossen. Man konnte sehen, wie sie aufgeblüht ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich das ein oder andere Mal ganz ehrlich gedacht hat. Was habe ich für ein Glück gehabt, dass die beiden gerade mich ausgesucht haben. Es ging ein paar Jahre ins Land, das Kind wurde größer und ja, es gab in jeder normalen Familie auch Spannung. Das hat man dann gemerkt, wenn mein Kollege mal kam und musste mal seinen Zorn von der Seele reden, den er da wieder hatte. Da hatte es dann mal wieder richtig gekracht, aber wie das ist, nach Regen kommt der Sonnenschein, man hat sich ja auch dann wieder versöhnt. Grundsätzlich, mein Kollege und seine Frau haben es nie bereut, ein Kind adoptiert zu haben. Sie gingen sogar noch ein Stück weiter und haben gesagt, eigentlich wäre noch ein Geschwisterkind ganz gut. Und das haben sie dann auch getan. Sie haben noch ein Mädchen, ein paar Jahre jünger, adoptiert. Die jetzt Ältere, die haben sie nicht wirklich vernachlässigt. Also mir wäre es nicht bekannt. Und ich glaube, die hat sich trotzdem ein Stück weit zurückgesetzt gefühlt. Da gewöhnt man sich als Heimkind daran, dass man plötzlich der Mittelpunkt ist Da hat dann Zutrauen, man bekommt auch Dinge zugetraut. Und jetzt plötzlich, da ist eine Jüngere da. Und dann soll das geteilt werden, an was man sich da gerade gewöhnt hat. Die Jüngere, die hatte wahrscheinlich die gleichen Probleme wie die Größere. Die kam in einer Familie an und hat sich auch gedacht, vorher war ich eine von vielen. Da konnte man auch schon mal in der Masse untergehen oder sich verstecken. Und jetzt plötzlich scheine ich so eine Art Mittelpunkt zu sein und werde mit Liebe überschüttet. Und ich glaube, das ist dann bei den beiden so gewesen wie bei jedem Geschwisterpaar. Es beginnt so eine Rivalität. Die eine möchte eigentlich nicht teilen, weil sie ist es ja gewohnt, dass sie jetzt schon einige Jahre alleine die Liebe und Zuneigung der Eltern bekommt. Und die andere möchte nicht teilen, weil sie doch denkt, naja, ich bin die Neue, also muss ich doch der Sonnenschein sein. Und dann ist das halt einfach so, dass man sich als Geschwister versucht, ein bisschen auszustechen. Nun habe ich keine Schwester, ich habe einen jüngeren Bruder, kenne ich, auch wenn es schon lange her ist, war da nicht anders. So ein Konkurrenzkampf unter Kindern, der macht natürlich auch Eltern zu schaffen, das weiß ich spätestens seitdem ich 2 Töchter hatte. Und so wie das bei diesen beiden adoptierten Kindern meiner Kollegen waren, da war das auch bei meinen eigenen Kindern, die waren grundverschieden, sind sie auch heute noch. Die Große, eher die Vernünftige, die von Anfang an ganz klar wusste, wo sie hin will. Gut, Tierärztin wurde es dann nicht, aber der zweite Berufswunsch, den sie so mit 10 hatte, der ist es geworden. Das Studium fürs Lehramt jetzt quasi bald zu Ende. Vernünftig, vertrauensvoll, man kann ihr was zutrauen, man kann ihr Aufgaben geben. Sie vergisst nicht, sie hat Empathie. Super. Die Jüngere, die Kleine, eher schwierig. Wie das so ist mit Zweitgeborenen. Wir haben ihren eigenen Kopf. Da wird schon mal über die Stränge geschlagen. Oder wie es meine Großmutter zu mir gesagt hat, mach dir keine Gedanken, je mehr Kinder du kriegst, umso besser wird's. Die erste sind behütet und der zweite geht mir normal um, die dritte lässt mir mit Messer spielen. Hat was. Genau so war's. Das hat die Kleine natürlich versucht auszunutzen. Und da konnte man noch so sauer sein. Aber wenn der kleine Sonnenschein reingewirbelt kam, alles vergeben und verziehen. Böse war man ihr nie. Das Einzige, was immer wieder so ein bisschen gerieben hat, das war die Konkurrenz zur älteren Schwester. Und weil, ich glaube, die einen oder anderen kennen ja meine Töchter, weil die kleine Lea sich da immer ein bisschen zurückgesetzt gesehen hat, da war sie auch schon mal hier und da ziemlich gemein zu ihrer großen Schwester. Manchmal hatte ich das Gefühl, da ist auch Hass dabei. Das tut dann im Herzen eines Elternteils schon mal weh, denn schließlich hat man ja 2 kleine Kinder im Herzen, die man wirklich liebt. Und jede so, wie sie eben ist, auf seine eigene Weise. Jetzt werden Sie bestimmt sagen, das kenne ich auch nur zu gut, habe ja auch Kinder. Das war bei uns oder mit meinen Geschwistern auch nicht anders. Ist eben manchmal wie im richtigen Leben. Und genau das ist das, was ich mich, liebe Gemeinde, auch immer wieder mal frage, vor allen Dingen immer an diesem Israel-Sonntag, und ich weiß nicht warum. Jedes Jahr stehe ich am Israel-Sonntag vor irgendeiner Gemeinde. Und immer in der Vorbereitung zur Predigt frage ich mich, ist dieses Verhältnis zwischen Juden und Christen nicht auch so wie im richtigen Leben? Beides Kinder, völlig unterschiedlich ausgeprägt, desselben Vaters. Beide dürfen sich geliebt fühlen. Beide dürfen sich auch erwählt fühlen. Und trotzdem ist da eine Spannung zwischen diesen beiden Geschwistern. Und das ist vielleicht gerade, weil man sich näher ist, als manche das wahrhaben wollen. Paulus in seinem Brief an die Römer, der widmet sich ja dieser Frage, wie das Verhältnis ist zwischen dem Judentum und im Christentum aus der Sicht Gottes. Warum hat Israel, stellt sich die Frage, dass den verheißenen Retter, der seit Jahrhunderten sehnsüchtig erwartet wurde und auch heute noch erwartet wird, den Messias eigentlich nicht erkannt? Auch nicht anerkannt, bis heute nicht. Aber warum wurde Jesus Christus dagegen von Menschen, also die, die nicht zum erwählten Volk Gottes gehörten und nicht Träger seiner Verheißung waren, direkt erkannt? Moment. Hatte sich Gott nicht da von seinem Volk schon abgewandt? Ist da nicht das Versprechen, das er den Juden gegeben hat, bereits gebrochen? Paulus findet ja auch eine Antwort darauf, und das ist irgendwie auch eine Offenbarung für alle. Gottes Liebe bleibt unbeschränkt auf dem Volk, das er auserwählt hat, dem Volk Israel. Aber noch weiter darüber hinaus. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit gilt allen Menschen, nicht nur den Juden. Denn Gott hat beschlossen, alle sollen errettet werden. Und damit das passieren kann, wird eben ein Teil dieser Menschen diesen Messias, wenn er denn vor ihnen steht, nicht erkennen. Aber nur so lange, bis sich alle Völker Christus zugewandt haben. Soweit die Theorie von Paulus, denn dann wird ganz Israel den Messias auch erkennen und dann werden wir alle miteinander gerettet sein. Jüdinnen und Juden bleiben geliebte Kinder Gottes. Gott hat sie schließlich als erstes auserwählt. Liebe Gemeinde, ganz klar, wenn man sich das so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, dann sagt man, da hätte aber ziemlich viel Leid den Juden erspart geblieben werden können. Hätte die Kirche diese biblischen Gedanken nicht zu bestimmten Zeiten immer wieder verdrängt. Christlicher Antijudaismus hat zu geistigen Brunnenvergiftungen und Jahrhunderte währenden Verfolgungen beigetragen. Ja, Juden wurden nicht nur zwischen 39 und 45 verfolgt. Und das sollte man nie vergessen. Sind doch schließlich Judentum und Christentum Geschwister, haben einen und denselben Vater, sind von diesem Vater beide geliebt, jeder auf eigene Weise, bejaht, erwählt. Wollen wir uns denn ernstlich an den kindischen Fragen abarbeiten, wer denn Gottes Lieblingskind ist, Juden oder Christen? Und vielleicht, so denke ich dann bei mir, ist Gottes Erwählter ja nicht auf Angehörige von Judentum und Christentum beschränkt, sondern vielleicht ist dieses auserwählte Sein noch viel weiter gefasst, als wir denken. Hat Paulus nicht gesagt, alle Menschen sind erwählt, indem sie durch Gott ins Leben gerufen wurden? Weil jeder Mensch ein eigener Schöpfungsakt ist, bejaht und vollzogen von Gott? Wenn man darüber nachdenkt, liebe Gemeinde, dann kommt man schnell zu dem Schluss, dass damit alles ja doch zu einem Einerlei würde. Weil ist ja dann quasi alles gleich. Wenn alles gleich ist, ist es dann vielleicht auch gleichgültig, ob man Jude ist, Christ, Moslem. Ich denke, und dann bin ich mal ganz ehrlich auch zu mir selbst, nee, denn die Frage nach der Wahrheit bleibt. Der Wahrheitsanspruch von Religionen, der wird leider nicht aufgegeben. Jede Religion hat die Aufgabe, Wahrheit über die Wirklichkeit Gottes so klar wie möglich den Gläubigen zum Ausdruck zu bringen. In verantwortlicher Weise kann das eine Kirche oder eine Glaubensgemeinschaft nur dann tun, wenn sie eben um die Begrenztheit ihrer Erkenntnis weiß, wenn sie eben nicht den Wahrheitsanspruch mit einem Absolutheitsanspruch vermischt. Schau hier mal nach vorne zu den jungen Menschen. Das ist schwer zu verstehen, oder? Bestimmt ist das schwer zu verstehen, habe ich in der Vorbereitung auf diese Predigt mir doch diesen wunderschönen Abschnitt aus einem theologischen Lehrbuch herausgeschrieben, habe mich dann auch damit beschäftigt und gesagt, was will mir das eigentlich genau sagen? Und dann, man soll es nicht glauben, ich war ja auch mal jung, ich bin ja nicht so alt auf die Welt gekommen. Ich habe mich an meine Konfizeit erinnert. Und eigentlich wollte ich da jetzt gerne was machen, aber das Equipment fehlt und es ist auch nicht dunkel genug dazu. Ich versuche es dann mal zu erklären. Und zwar auf unserer Konfi-Freizeit damals haben wir abends unseren Pfarrer gefragt, wie das eigentlich ist mit diesen verschiedenen Religionen, die an den einen Gott glauben und doch irgendwie unterschiedliche Sichtweisen haben, unterschiedliche Wahrheiten eben zu Gott. Unser Pfarrer ging dann aufs Zimmer und kam wieder und brachte, damit er es anschaulich machen konnte, eine Taschenlampe und einen kleinen Ball. Er hat diesen Ball, also er hat das Licht ausgemacht und hat den Ball genommen, hat die Taschenlampe angemacht und hat gesagt, seht her, egal wie ich diesen Ball anstrahle, man kann nie den ganzen Ball mit dem Licht sehen. Egal wie nah man geht, egal wie weit man weg ist, es bleibt immer etwas im Dunkeln. Und wenn jetzt jeder Glaube seine eigene Taschenlampe hat und irgendwie ein bisschen anders auf diesen Ball leuchtet, dann sieht jeder von der gesamten Wahrheit Gottes immer nur einen Ausschnitt. Und zwar seinen Ausschnitt, der für ihn dann wichtig ist, den er interpretiert, der die Wahrheit ist zu seinem Gott, den er erkennt, weil dieser ihn anstrahlt. Ich gebe es zu, dieser Vergleich hat Grenzen. Aber mir ist damals deutlich geworden, auch wenn ich überzeugt bin, dass Gott sich in Jesus Christus am deutlichsten offenbart hat, werde ich doch nie die ganze Wahrheit erkennen können. Dann wäre ich ja schon Gott gleich. Dann könnte ich Gottes Gedanken denken. Und das maße ich mir nun wirklich nicht an. Das kann ich nicht. Das will ich auch nicht. Liebe Gemeinde, fragen wir doch einfach mal nach unserer Wahrheit. Und lassen wir den Ausschnitt an Wahrheit für uns im Geist ein bestmögliches Bild gewinnen. Ein Bild, durch den christlicher Glaube in die Welt kommen will. Und wir sollten dabei aufpassen, dass unsere Sicht der Wahrheit nicht als die absolut, die einzigst wahre Wahrheit gesetzt wird. Denn dann passiert es eben schnell, dass aus einer Wahrheit ein Überlegenheitsgefühl wird. Und das wäre wirklich unnötiges Wasser auf Mühlen für diejenigen, die sich aus welchen Gründen auch immer unterlegen und minderwertig fühlen. Und wenn minderwertig und vermeintlich unterdrückte Menschen sich dann versammeln hinter einem neuen Messias, wohin das führen kann, das wissen wir, sobald wir an ein tausendjähriges Reich denken, das nur 12 Jahre bestanden hat. Es gibt dann noch eine Geschichte aus dem Jüdischen. Denn da gibt es eine Geschichte, die geht ungefähr so. Da fragt der Schüler seinen Rabbi, seinen Lehrer, woran erkennt man eigentlich, dass der Messias gekommen ist? Antwort des Rabbi: Wenn du im Gesicht eines fremden Menschen deinen Bruder und deine Schwester erkennst. In der großherzigen Art und Weise, mit der viele unserer Volkes Flüchtlinge willkommen geheißen hat und aufgenommen hat, wie es notwendig war, da habe ich so etwas auch gespürt, tief in meinem Herzen. Da haben wir erkannt, alle miteinander in diesem Land, wir sind Kinder von ein und demselben himmlischen Vater. Die, die da kommen, sind nicht Fremde. Das sind unsere Geschwister. Das waren Geschwister in Not. Und doch droht zur Zeit diese schlichte und doch so wichtige Erkenntnis wieder verdunkelt zu werden. Durch Ängste, die da geschürt werden, zum Beispiel, wann immer gleich was passiert und es wird das Wort Anschlag benutzt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber da gehen schon so ein bisschen die Alarmsignale immer gleich an. Ja, wie soll ich denn dann eigentlich umgehen mit meinen Ängsten und Sorgen, wenn ich schon bei den kleinsten Dingen direkt auf Alarmstellung gehe? Habe ich mich mal zurückerinnert, ich habe ja nur auch einen Beruf, der ist durchaus mit Alarm verbunden, man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Und wir haben damals, man soll es nicht glauben, auch wenn es für uns als Unterrichtseinheit Ethik hieß, 3 Leitsätze mit auf den Weg bekommen als junge Polizeibeamte. Erster Leitsatz: Lasst uns drüber reden, denn Gedanken allein mit sich herumtragen ist nicht gut. Es ist eben nichts schlimmer als Ängste, die ich bekomme oder die ich in mir trage, mit mir alleine ausmachen zu wollen. Weil meine Gedanken fangen unweigerlich an, Karussell zu fahren. Und jede Runde macht es nur noch schlimmer. Auszusprechen, was einen bedrückt, ist der erste Schritt zur Besserung und kann auch befreien. Zweiter Leitsatz: Angst vermischt alles zu einem Brei. Deshalb schau genau hin, um die Unterschiede zu erkennen. Bleiben wir bei dem Beispiel Anschlag, denn Anschlag ist nicht Anschlag. Jede Tat hat ihre eigenen Merkmale. Der Gewalttäter hat seine individuellen Beeinträchtigungen. Er ist verschieden in seinen Motiven. Der eine wollte einfach nur Aufmerksamkeit in seinem Umfeld. Der andere, dem täte durchgehende psychiatrische Betreuung eigentlich gut. Und der dritte, der wollte eigentlich nur eine Aufenthaltserlaubnis. Wenn man vielleicht manchmal einfach einmal genauer hinschaut, dann würde es zu solchen schlimmen Angriffen vielleicht nicht kommen. Eben jede Straftat, jeder Anschlag hat seine eigene Geschichte. Und der dritte Leitsatz: Bleib ruhig, schätze nüchtern die Risiken ab und lebe danach. Beispiel dafür war von unserem Ethiklehrer, dass die Gefahr, einen Verkehrsunfall zu erleiden, ungleich höher ist als die Gefahr, bei einem Bombenanschlag in Deutschland ums Leben zu kommen. Jetzt frage ich Sie, geben Sie deshalb das Autofahren auf? Überqueren Sie deshalb nicht mehr die Straße? Tun Sie nicht. Und das ist es genau, man sollte sein Leben weiterhin so führen, sich eben nicht einengen lassen, egal wer mir da was einreden will. Bisschen natürliche Angst ist gut, aber es sollte nicht übertrieben werden. Für mich immer ganz wichtig dabei: Ich mache mir mein eigenes Bild und lasse mir keine Ängste aufzwingen, die mir entweder Politiker einreden wollen oder die in Medien gerne auch mal als Leitsatz mit einem Fragezeichen, damit es eben keine Aussage ist und man damit nicht belangt werden kann, mir vor Augen gehalten wird. Dabei musste ich auch dran denken, dass es da eine französische Philosophin gab, Simone Weil. Die hatte so ihr eigenes Lebensmotto und das hieß: Lasst uns das Übel einfach an der Wurzel packen. Genau gesagt hat sie, das ist ein Zitat von ihr: Die Entwurzelung ist bei weitem die gefährlichste Krankheit der menschlichen Gesellschaft. Wer entwurzelt ist, entwurzelt auch gerne selbst. Und wer verwurzelt ist, der entwurzelt eben nicht. Die Verwurzelung ist vielleicht das wichtigste und meistverkannteste Bedürfnis der menschlichen Seele. Oder kurz: Jeder möchte ja wissen, wo er hingehört. Liebe Gemeinde, das sind alles Dinge, die mich zu dem Fazit kommen lassen: Menschen, die sich in einer Gesellschaft als Verlierer fühlen, egal ob es sozial ist oder weil sich etwas entwickelt, wo sie sich abgehängt fühlen. Und dann ist es auch egal, ob das Einheimische sind oder Zugewanderte. Die brauchen einfach eine Perspektive für ihr Leben. Diesen Menschen, die noch nicht wirklich verwurzelt sind, Aufmerksamkeit zu schenken, ein Stück Heimat anzubieten, ein Ziel zu zeigen, für das es sich zu leben lohnt und dabei diese Menschen nicht überfordert. Das sind Wurzelgründe, die wir als Gesellschaft, aber auch persönlich bereiten können. Das fängt im Kleinen an und geht dann ins Große. Jeder und jeder nach seinen Möglichkeiten. All das würde doch bestimmt dabei helfen, die Herausforderungen, die wir zu diesen Zeiten haben, viel, viel besser zu bestehen. Und Gott stärkt uns dabei gewiss den Rücken. Denn Gott lässt uns nicht allein. Gott geht mit uns durch alle Zeiten. Wo wir bereit sind, unseren Geist zu öffnen, da werden uns Mut und Tatkraft zuwachsen und beim Verwurzeln helfen. Und es bleibt dabei, was Paulus schon im Römerbrief geschrieben hat und auch erkannt hat. Wir sind alle geliebt, so wie wir sind. Und nichts, überhaupt nichts, kann uns von der Gottesliebe trennen. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle menschliche Vernunft, der sei mit uns allen. Amen. So, jetzt muss ich ein bisschen von dem, was hier steht, abweichen. In Vorbereitung auf das Abendmahl möchte ich mit Ihnen ein Abendmahlslied singen, und zwar die Nummer 225 im Gesangbuch. Kommt, sagt es allen weiter. Das Lied hat 3 Strophen. Wir wollen nun gemeinsam in diesem Gottesdienst das Abendmahl feiern und wir wollen gemeinsam beten. Unser Gott, du lädst uns ein zu deinem Mahl, zum Brot des Lebens und zum Trank der Freude. Wir danken dir für die ganze Schöpfung und für alle Menschen, die unser Leben begleiten und bereichern, die uns helfen und schützen. Und wir danken dir für Jesus Christus, deinen Sohn, der uns befreit von Angst und Schuld. Wir danken dir für deinen guten Geist, der uns Mut macht zum Glauben und hoffen lässt. Wir preisen dich, unseren Gott, mit allen deinen Geschöpfen und singen mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig.
Heilig, heilig.
Als Gebet, das Vaterunser und die Einsetzungsworte bitte ich alle, die etwas länger gut stehen können, sich zu erheben. Gott Vater, du bist der Ursprung allen Lebens. Aus dem Nichts rufst du die Welt ins Dasein hinein. Aus dem Dunkeln der Nacht rufst du uns in das Licht. Aus der Ferne in deine Nähe. Aus Knechtschaft und Schuld in die Freiheit und aus der Vergangenheit in einen sehr weiten Raum deiner Zukunft. Lass uns deine befreiende Liebe spüren, wenn wir nun deine Gaben empfangen. Sende uns deinen Geist, damit sie uns zu Speisen des Himmels werden, die uns erneuern, bewahren und uns heil machen. Und gemeinsam beten wir mit den Worten deines Sohnes Jesus Christus. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, als er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's. Und gab es den Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut, so oft ihr davon esst, zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihn ihnen und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Bist du Lamm Gottes, der du
Zeichen des Friedens, den uns Gott durch Jesus Christus geschenkt hat und den wir weitergeben sollen als an alle anderen. Lasst uns einander die Hände reichen und die Worte zusprechen: Der Friede Gottes sei mit dir. Geben soll, dass und mit Hoffnung man neue Wege beschreiten kann, habe ich das Lied 395 ausgesucht. Vertraut den neuen Wegen. Vielleicht öfters erlebt haben, es ist mein Lieblingslied. Wir wollen gemeinsam Fürbitte halten und wer gut stehen kann, den bitte ich, sich noch einmal zu erheben. Ach Gott, wie wäre es doch schön, wenn da Frieden wäre in Jerusalem, in dieser Stadt, die gebaut wurde, damit Menschen zusammenkommen können. Wir schauen alle mit Sorge auf Jerusalem. Und was wir dort sehen, das ist Misstrauen. Da ist Feindschaft. Und wir sehen Gewalt. Wir fragen uns, wann, Gott, wird dort Frieden sein? Wir schauen aber auch mit Hoffnung auf diese Stadt, Jerusalem. Denn Israelis und Palästinenser reichen sich so langsam doch einander die Hand. Es gibt dort Gruppen, die bauen gemeinsam Schulen. Sie beten zusammen. Und sie glauben an den Frieden und leben für ihn. Gott, wir bitten dich, stärke sie. Wir schauen mit Sorge auf unser eigenes Land. Deutsche mit jüdischem Glauben fühlen sich hier leider nicht sicher. In ihrem eigenen Land. Ihre Bethäuser müssen bewacht werden und es gibt Judenhass. Wieder ganz offen. Und wir fragen uns, wann, Gott, wird das aufhören? Aber wir schauen auch mit Hoffnung auf unser Land, denn Juden sprechen mit Christen, Christen sprechen mit Muslimen. Juden, Christen und Muslime sprechen miteinander. Sie mögen verschiedener Meinung sein, aber sie haben Achtung voreinander. Häufig treiben sie Sport zusammen. Sie sind alle so ein Segen für unsere Gesellschaft. Deshalb, Gott, bitten wir dich, stärke sie. Ach Gott, wäre doch Frieden in Israel, im Irak, in Syrien, im Iran, in der Ukraine und an so, so vielen weiteren Orten auf dieser Welt. Mit Sorge schauen wir auf diese Orte, wo Menschen andere Menschen töten. Und mit Hoffnung schauen wir auf all die Menschen, die der Gewalt dort widerstehen, die bei aller Gewalt um sie herum ihre Herzen nicht verlieren, die helfen, die neu aufbauen. Gott, wir bitten dich, stärke sie. Und Gott, stärke uns, damit auch wir unsere Herzen nicht verlieren. Und in der Stille, Gott, bringen wir all das vor dich, was uns sonst am Herzen liegt. Nehmen Sie doch bitte wieder Platz. Ein letztes Lied möchte ich noch mit Ihnen gemeinsam singen. Das Lied 170. Komm Herr, segne uns. Es hat 4 Strophen.
Thank you. Es hat eine kleine Panne gegeben, die Abkündigungen wurden nicht verschickt. Jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Erstmal ganz herzlichen Dank an Jörg Willet für diesen Gottesdienst. Herzlichen Dank auch Dr. Katrin Bibiella an der Orgel und Caroline Waltenberg für die Unterstützung. Die Kollekte vom letzten Sonntag betrug 137,51 Euro und war für die Gesamtkirchengemeinde Rheintalhöhen bestimmt. Das war am 26. Juli der Gottesdienst. Am 2. August war hier kein Gottesdienst und auch die heutige Kollekte ist wieder für die Gesamtkirchengemeinde Rheintalhöhen bestimmt. Gott segne Geber und Gaben. Und jetzt stellen wir uns unter Gottes Segen.
Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich, schenke dir und deiner Familie seinen Frieden. Amen.
Amen, Amen, Amen.
Zum Orgelnachspiel nehmen Sie doch bitte nochmal Platz.